So, the story of Abraham, die Geschichte von Abraham. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns in den letzten Jahren ganz viel mit dem ersten Buch der Bibel auseinandergesetzt. Im Sommer letzten Jahres ging es um Genesis, und dann ging es um die Anfangsfragen Adam und Eva und so weiter. Wir haben uns den Isaak angeschaut, wir haben uns den Jakob angeschaut, den Josef angeschaut. Und Abraham ist so le der letzte Baustein, den wir uns jetzt anschauen wollen. Und dann machen wir uns auch wieder auf neue Themen. Es gibt noch ein bisschen mehr. Aber Abraham ist ein interessanter Mann. Und wenn ich ehrlich bin, so während ich dabei bin, diese Predigtreihe für mich selbst so lebendig werden zu lassen, springt er mich neu an, mehr als zuvor. Und ich denke, das ist immer gut, wenn wir Gottes Wort lesen und wir merken, wir entdecken Schätze, Dinge werden uns wichtiger. Noch bevor ich darin war, hatte ich gesagt, wir gehen das nicht chronologisch an, sondern wir picken uns ein paar Nuggets raus, die wir vielleicht auch in dem Leben der anderen noch nicht angeschaut haben. So die Kinderlosigkeit von Abraham, beziehungsweise irgendwann sind dann doch Kinder, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Aber da gibt es viel, viel mehr. Und ich werde dreimal eine dreigeteilte Predigt hier halten über die Gotteserfahrungen dieses Mannes des Glaubens. Abraham gilt als der Vater des Glaubens. Und wenn du Gläubiger bist, wenn du an Christus glaubst, wenn du Gott deinen Gott nennst, und es gibt nur einen wahren Gott, wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, dann glaube ich, kannst du ganz, ganz viel lernen von diesem Abraham. Denn Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Und was die Bibel damit meint, ist, dass die Art und Weise, wie Gott mit diesem Mann interagiert, letztendlich ein Muster ist, wie Gott mit uns, mit dir und mit mir interagiert. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir haben das schon gemacht in Kleingruppen, dass Menschen so ein bisschen erzählt haben, ihre Story mit Gott oder überhaupt ihre Lebensgeschichte. Ich liege meinem Vater, und nicht nur ich, sondern ganz viele Leute liegen meinem Vater in den Ohren. Der wird nicht jünger, 76 Jahre alt. Und jedes Mal, wenn ich ihn besuche, denke ich, noch ein bisschen älter geworden. Papa, denk an dein Buch. Warum? Weil du bist der Einzige, der eigentlich dein Buch schreiben kann. So, wenn ich anfangen würde, über das Leben meines Vaters zu berichten, dann wären manche Ungenauigkeiten drin. Ich habe natürlich vieles gehört, aber er selbst kann am besten berichten, wie Gott und was Gott in seinem Leben getan hat. Und dasselbe gilt für dich. So, und ich möchte dich herausfordern, nicht, dass wir alle Bücher schreiben, aber dass wir uns mal Gedanken machen. Wie sah denn die Reise Gottes in meinem Leben aus? Wann war der erste Tag, wann hat Gott in mein Leben hineingesprochen? Oder gab es vielleicht sogar Momente, die eigentlich anfingen, bevor sie losgingen, weil du beispielsweise in eine christliche Familie hineingeboren bist? Und deine Bekehrung war längst nicht der erste Schritt, sondern du hast es quasi in die Mutter, mit der Muttermilch mit aufgesogen, dass es Gott gibt, dass Jesus der heilige Gott ist, der uns Menschen liebt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. So, das ist Realität in meinem Leben. Noch bevor ich denken konnte, im Sinne von wirklich rational überlegt, habe ich festgestellt, meine Eltern lieben diesen Jesus. Meine Mutter war am Beten, mein Vater war am Beten, am Predigen und so weiter und so fort. Das heißt, ich war schon halb Christ, bevor ich überhaupt Christ wurde. Und soll ich euch sagen, so ähnlich war es bei Abraham. Das glaube ich zumindest. Das sagt die Bibel nicht direkt, aber hört mal diese Verse. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel und auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und Terach starb hier. So, ich vermute, fast jeder von uns, vielleicht sogar jeder von uns, hat die Namen Abraham, Isaak und Jakob schon mal gehört. Darf ich mal fragen, wer kennt die Namen? Sorry, alle Hände müssen hochgehen, ansonsten sind wir wahrscheinlich nicht ganz ehrlich. Okay, ich meine, das ist so, gehört zu Weltkultur. Abraham, der Gründer dieser großen Weltreligion, drei Weltreligionen basieren auf Abraham, berufen sich auf Abraham. Nicht nur wir Christen, sondern auch die Juden und die Muslime sagen ja, Abraham ist unser, der Begründer letztendlich irgendwo. Abraham, Isaak und Jakob. Und Jakob, der später Israel heißt. Ich meine, Israel ist Dreh- und Angelpunkt auch unserer Weltgeschichte heute. Wer hat schon nicht von Israel gehört? Aber wer kennt die Geschichte von Terach? Und mir war, dass die Geschichte von Abraham eigentlich gar nicht mit Abraham anfängt, sondern mit seinem Vater namens Terach. Und nun sagt das die Bibel nicht genau, aber was die Bibel sagt, ist, dass dieser Mann seinen Sohn, seine Schwiegertochter, seinen Neffen und alles möglich schnappt und dass sie sich auf den Weg machen von Ur. Das ist in Babylonien, ist eines der ältesten Städte der Weltgeschichte, der Menschheit, 5000 Jahre alt, von Ur nach Kanaan. Und mir ist, hey, irgendwann spricht Gott zu Abraham, ich werde euch diese Verse gleich noch vorlesen, Pastor Sven hat letzten Sonntag bereits diese Verse uns vor Augen geführt, und Gott sagt, hey, mach dich auf, folg mir nach, in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Gott sagt nicht Abraham, hallo, du gehst nach Kanaan, sondern mach dich auf und zieh in das Land, das ich für dich vorbereitet habe. Sein Vater aber machte sich auf nach Kanaan. Und wo landet Abraham? In Kanaan. Und ich denke mir, ist das zufällig? Wie kommt es, dass dieser Mann irgendwie, kann es sein, dass Gott bereits zu Terach gesprochen hatte, dass Gott dem Terach gesagt hat, du mach dich auf von deines Vaters Haus, von deiner Verwandtschaft, von deinem Land und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und übrigens, das ist das Land Kanaan, kann es sein? Ich weiß es nicht. Aber was feststeht, ist, dass dieser Terach in der Mitte des Weges stehen bleibt. Und das gibt mir zu denken. Und mir ist, wie viele Menschen bleiben irgendwo in der Mitte ihrer Vision stehen. Sie haben einen Traum von Gott. Und sie fangen an, diesen Traum umzusetzen. Ich will dies und das. Und in der Mitte bleibt man irgendwo stehen. Und ich möchte dir zurufen, und das ist nicht der Schwerpunkt meiner Predigt, aber ich möchte dir zurufen, bleib nicht im Niemandsland stehen. Bleib nicht in der Mitte stehen, sondern komm zum Ziel. Ich kenne zu viele Menschen, die sagen, ich bin Christen und irgendwann sind sie es irgendwie nicht mehr und sie erreichen das Ziel nicht. Es reicht nicht, irgendwann mal Christ zu sein. Es reicht nicht, in den Gottesdienst zu gehen. Es reicht nicht, sich taufen zu lassen. Es reicht nicht, so viele Dinge reichen nicht. Warum? Weil Abraham, der Vater des Glaubens, und sein Muster malt und dieses Muster ist Nachfolge Gottes bis zum Lebensende. Bis ich letztendlich nicht mehr hier auf dieser Erde, bis ich meinen letzten Atemzug nehme. Und das ruft uns Abraham zu, folgt mir nach. So Terach blieb in Haran stehen. Was auch immer, wir wissen es nicht. Aber was die Bibel uns sagt, ist, dass Haran ein guter Ort war, um reich zu werden. Und Terach war reich und Terach wurde reicher. Und Abraham war reich und er wurde sehr reich in Haran. Und mir war, kann es sein, dass manches Gutes uns manchmal abhält von dem Besten? Kann es sein, dass Erfolg, menschlicher Erfolg, Reichtum, den wir als Segen Gottes interpretieren und wahrnehmen, uns letztendlich von der eigentlichen Vision abbringt, die Gott für unser Leben hat? Und jetzt kannst du natürlich ganz viel reinlesen. Pastor, was meinst du? Ich meine gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Und alles. Ich habe auch an niemanden gedacht. Sondern das ist so, sind wir Menschen. Wir hören etwas von Gott und wir machen uns auf den Weg. Und irgendwann sagen wir, ja, oh, Hälfte reicht doch auch. Aber ich will dir sagen, ich will nicht in der Hälfte meines Lebens stehen bleiben. Ich möchte nicht den halben Traum, den Gott für mein Leben hat, verwirklichen. Sondern ich möchte ans Ziel kommen. Ich möchte kein Terach sein, der irgendwo im Niemandsland, zwar reich, aber nicht an dem Ziel, das er sich selbst gesteckt hat. Zumindest das merken wir, dass er selber dieses Ziel hatte. Vielleicht hatte Gott dieses Ziel in sein Herz hineingelegt, davon gehe ich aus. Aber zumindest er selber wollte dort ankommen und er kam nie an. Sondern er starb. Warum? Weil Haran so schön war. Weil er in Haran reich geworden ist. Weil es so viele nette Umstände gab. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns nicht von netten Umständen, von dem Ziel, das Gott für unser Leben hat, abbringen lassen. Wir denken manchmal, die Schwierigkeiten unseres Lebens, die Herausforderungen, die bringen uns weg von Gott. In Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Es sind die Nettigkeiten, die Schönheiten, all das Bequeme, was uns letztendlich abhält, das Ziel Gottes zu erreichen für unser Leben. Und Terach stirbt und jetzt geht es eigentlich mit Abraham los und Gott redet zu Abraham. Und die Verse, die ich uns jetzt gleich vorlesen werde, sind bekannt. Wir hören sie auch immer wieder. Warum? Ihr werdet gleich noch sehen, warum. Da redet Gott und sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Der letzte Satz ist, wird in Erfüllung gehen in Jesus. Jesus, der Sohn Davids, Jesus, der Sohn Abrahams, ist letztendlich der Segen Gottes für alle Geschlechter auf der Erde. Deswegen ruft dieser Jesus zu und sagt, kommt her zu mir alle. So, in Jesus sind wir letztendlich wirklich gesegnet, aber dieser Segen, den gibt Gott dem Abraham. Und jetzt stell dir mal vor, das ist die erste Begegnung, die Abraham mit Gott hat. Wie sah deine erste Begegnung aus? Und mir war, kann es sein, dass es ein Muster von Gott ist, dass Gott nicht so mit uns unterwegs ist, dass er heute sagt, hallo, ich bin Gott. Und dass er morgen sagt, hallo, ich hab dich lieb. Und übermorgen, hey, ich habe übrigens einen Plan für dich. Und 3 Jahre später, ach, Taufe ist auch noch was. Und 10 Jahre später, übrigens, gibt es auch noch den Heiligen Geist. Und 20 Jahre später führt er dich ins Gebet hinein. So, was ich lese, ist erste Begegnung und das ganze Bild wird gezeichnet. Und mir war, ist es bei Jesus nicht genauso gewesen. Jesus begegnet Jungs und Männern. Und Menschen sagt, hey, folg mir nach. Komm, folg mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und Petrus hört diese Worte, Johannes hört diese Worte. Sie lassen alle stehen und liegen. Und das ist eigentlich die erste Begegnung, die sie hatten. Nicht nachdem sie 3 Jahre lang die besten Predigten der Welt gehört haben, die unglaublichsten Zeichen. Und irgendwann sagt Jesus, du Petrus, folg mir nach. Sondern Petrus weiß gar nicht, wer dieser Jesus ist. Erste Predigt, erste Begegnung. Und das ganze Bild ist da. Und mir war es, machen wir es bis heute nicht genauso? Denken wir an, wir nennen das Evangelisation oder unsere Gottesdienste sind mittlerweile das. Da versuchen wir eigentlich ein Bild zu zeigen, wo Menschen, die Gott nicht kennen, im ersten Eindruck merken, worum es geht. Es geht um diesen Gott, der uns liebt, der seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir nicht getrennt sein müssen von ihm, sondern damit wir Gemeinschaft haben dürfen in Ewigkeit. Es geht um diesen Gott, der uns Menschen sieht, der einer von uns geworden ist, der sein Leben am Kreuz gelassen hat, der aber nicht im Tod geblieben ist, der auferstanden ist und der in uns Wohnung schafft durch seinen Heiligen Geist. Hast du schon mal gehört? Ich vermute ja. Amen. Habt ihr schon mal gehört? Warum? Das ist das Startpaket. Damit geht's los. Und so ähnlich ist es bei Abraham. So Gott tritt in das Leben von Abraham und er sagt ihm so vieles. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Gesegneter sein. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du wirst ein großes Volk werden. Das heißt, viele, 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 viele Kinder haben. Und ich werde dir ein Land geben. Und jetzt kommt es, Abraham. Wer dich segnet, der wird gesegnet. Wer dich flucht, der soll verflucht sein. Krasse Worte, oder? So was tut Abraham? Abraham macht sich auf den Weg. Pastor Sven hat letzten Sonntag hier von Heilbronn gesprochen, wie Abraham eben nicht diese Rückfragen hatten. Gott, wohin führst du mich? Wie lange bin ich unterwegs? Was wird es mich kosten? Sondern er macht sich einfach auf den Weg. Und jetzt kommt es, das ist das erste Muster eines Gläubigen. Wir hören das Reden Gottes und wir glauben. Wir hören das Reden Gottes und wir sind gehorsam. Wir machen uns auf den Weg. Wir verlassen unsere Heimat. Für Abraham war dieser Glaube an Gott ein existenzieller Glaube. Er hat sein Leben verändert. Er war nicht mehr in Ur, er war auch nicht mehr in Haran, sondern er machte sich auf den Weg. Er verließ seine Verwandtschaft, er verließ sein Volk. Da waren äußere Veränderungen, die gravierend waren. So manch einer ist ähnlich wie Abraham nicht mehr in dem Land, wo er geboren ist. Vielleicht, weil Gott euch hierher geführt hat oder Not oder wie auch immer, aber ihr seid nicht mehr dort. So Christsein heute bedeutet aber nicht, dass ich mein Land verlasse. Ich bin immer noch in Ulm. Ich rede immer noch Deutsch. Ich bin immer noch umgeben von vielen, die jetzt hier Deutschland ausmachen. So, Christsein oder Nicht-Christsein ist nicht an dem Ort gebunden, sondern an meiner Denkweise. Es verändert mein Inneres. Und dennoch ist es genau dasselbe Prinzip. Petrus hält die großartige Pfingstpredigt. Und die Menschen erleben, hier passiert gerade etwas Geistliches. Das passiert immer wieder. Gerade ist eine kleine Erweckung in Amerika und ich kriege so viele Posts von dem, was gerade da abgeht. Und wir lieben das, wenn Gottes Geist weht. Halleluja. Richtig gut. Und gleichzeitig dürfen wir das selbst auch erwarten, sagen, Gott wirke unter uns, in unserer Mitte. Du bist der Gott für alle. Aber Gott wirkt auch, wo er will und wann er will. Und jetzt wirkt er hier in dieser Stadt Jerusalem. Der Heilige Geist war gefallen und Petrus predigt. Und die Menschen sagen, hey Petrus, was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus ist Muster für uns Gläubigen. Petrus sagt, kehrt um. Kehrt um. tut Buße, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus, zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Verheißung des Vaters bekommen, nämlich den Heiligen Geist, den er uns verheißen hat. So, das ist Startpaket. Und jetzt kommt es, wenn Gott in unser Leben hineintritt, dann ist eigentlich alles da, was wir brauchen, um richtige Nachfolger zu sein. Wer von euch hat ein Handy? Kommt, seid mal ehrlich. Jo. Hast du ein Handy gekauft, das schön aussieht wie meins? Ja, so mittlerweile Schutzhülle, keine Ahnung, ich habe die so oft aus, ja, schön aussieht. Worum es mir geht, in dem Moment, wo ich das Handy gekauft habe, hatte ich bei mir noch einen Vertrag, also ich musste gar nicht so Großartiges machen. Es war komplett funktionsfähig, komplett verfügbar. Ich konnte über das Handy verfügen und es nutzen, wann und wie ich es wollte. Es war mein Handy. Wer von euch schon mal ein Auto gekauft hat, der kauft nicht ein Auto mit 2 Reifen und 10 Jahre später kommt der 3. Reifen dazu und dann irgendwann auch noch der 4. Reifen. Und er kauft nicht ein Auto ohne Motor und sagt, boah, das sieht echt toll aus. Es fehlt zwar noch der Motor, aber irgendwann kommt der auch noch. Sondern wir kaufen ein fertiges Auto, das verfügbar ist, das zu unserem Nutzen ist, über das wir verfügen können, wo wir reinsteigen können und Gas geben können. Und auch bremsen hoffentlich. Worum es geht, ganz oft ist, wenn wir etwas haben, dann haben wir es ganz. Vielleicht können wir es noch nicht komplett nutzen, weil wir noch nicht vertraut sind damit. Und dann gibt es Details, die uns vielleicht auch 10 Jahre später immer noch nicht ganz so zugänglich sind, siehe mein Handy oder mein Computer. Aber eigentlich kann ich das. Und im Glauben ist es ganz ähnlich. Wenn Gott in dein Leben hineintritt, dann brauchst du nicht 30 Jahre, um irgendwann zu erkennen, dass du Kind Gottes bist, dass der Heilige Geist für dich da ist, um ein Gebetskrieger zu werden, sondern du darfst Kind Gottes sein, mit allem, was dazugehört. Du hast Zugang zum Thron der Gnade Gottes, und zwar an dem Tag, wo du Ja sagst. Du kannst mitten in der Nacht um 3 Uhr sagen, aber lieber Vater, obwohl du gerade erst Christ geworden bist. Genauso wie derjenige, der schon 50 Jahre Christ ist. Seid ihr bei mir? Und das ist wichtig. So, wir sind nicht irgendwie Christen von 3. und 10. Klasse, nur weil wir jung dabei sind, sondern es steht alles da für uns. Und die Antwort von Petrus ist, kehrt um. Es darf einen sichtbaren Unterschied geben zwischen dem David vor Jesus und dem David mit Jesus. Und jetzt kannst du deinen Namen hineinfügen. Es darf eine sichtbare Veränderung da sein. Und während bei Abraham das Sichtbare das war, dass er seine Heimat verlassen hat, seine Verwandtschaft verlassen hat, seine, was auch immer noch verlassen hat, während er äußerlich unterwegs ist, ist bei uns das sichtbare Zeichen die Taufe. Stellt euch mal vor, Petrus predigt zu Menschen, die mitunter zum ersten Mal das Evangelium gehört haben. Und was hören sie? Kehrt um und lasst euch taufen. Und ich begegne so viele Menschen, die hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt Christ, ja, seit 3 Jahren Christ, seit 10 Jahren Christ, irgendwann lasse ich mich auch taufen. Und ich denke mir, nee, das ist so wie die SIM-Karte, ja? Du kaufst nicht ein Handy und hast keine SIM-Karte, sondern zu deinem Handy gehört eine SIM-Karte, damit du das Handy auch nutzen kannst, damit du auch telefonieren kannst. Es gehört zum Startpaket dazu. Auch der Heilige Geist gehört zum Startpaket dazu. Es ist nicht eine Sache, die du irgendwann mal bekommst, sondern Gott will sie dir sofort geben. Und ich möchte dich einladen an dieser Stelle, als Gott zu Abraham sprach, hatte es einen Preis für Abraham. Abraham musste einen Preis bezahlen und dieser Preis war Gehorsam, dieser Preis war Nachfolger, dieser Preis war Glaube. Dieser Glaube war raus aus dem gewohnten Jesus nach oder Gott hinterher. Und es wird auch dich einen Preis kosten, nicht nach 10 Jahren, sondern in dem Moment, wo du sagst, Gott, du sollst der Gott meines Lebens sein. Ich bin entschieden, dir nachzufolgen. Dann gibt es nicht Christen 10. Klasse und 5. Klasse, sondern wir sind alle Kinder Gottes. Amen. Aber wir sind unterwegs, wir sind in Nachfolge, wir folgen ihm nach. Und es gibt ein paar Dinge zum Startpaket. Und wenn du das Startpaket noch nicht ganz hast, dann bitte hole es nach. Wenn du sagst, ich bin aber jetzt schon 10 Jahre Christ, immer noch nicht getauft. Ja, das gibt's eben auch. Dann hol es bitte nach. Warum? Weil die Taufe dazugehört. Oder wenn du die Erfüllung des Heiligen Geistes noch nicht so hast wie andere, dann sehne dich danach, dann streck dich danach aus. Denn Gott will es uns allen geben. Und damit ich theologisch ganz sauber bin, keiner von uns kann Christ sein ohne den Heiligen Geist. Wir alle haben den Heiligen Geist. Aber es gibt noch mehr vom Heiligen Geist, was Gott uns immer wieder geben möchte. Und da ist die Frage, will ich das oder will ich es nicht? Bei Abraham merken wir, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, er setzt alles auf eine Karte. Und die Karte heißt, ich vertraue mein Sein Gott an. Ich vertraue mein Leben Gott an. Ich folge ihm nach. Und bis heute ist es nicht anders. Vielleicht bist du immer noch im selben Beruf, du hast immer noch dieselben Eltern, du redest immer noch dieselbe Sprache, du bist immer noch in derselben Schule und so weiter, aber du bist ein anderer. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Wir sind andere, nämlich Menschen in Christus. Und jetzt kommt Abraham an in diesem Land der Verheißung. Und da bin ich bei meinem zweiten Gedanken, und das ist ein ganz kleiner Gedanke, aber nichtsdestotrotz ist er mir wichtig. Und dafür lese ich uns ein paar Sätze, die wir hier finden. Vielleicht noch einen Gedanken voraus, den habe ich gerade übersprungen. Da sagt Gott dem Abraham, wer dich segnet, der soll gesegnet werden. Wer dich flucht, der soll verflucht sein. Und vielleicht sagst du, wie ungerecht. Warum setzt Gott einen Menschen zum Maßstab, ob er mich segnet oder nicht? Bin ich ein Verfluchter von Gott? Und die Antwort ist, nein, Gott ist nicht ungerecht, sondern Gott ist Gott Nummer eins. Er kann machen, was er will. Aber die Antwort ist, Gott ist gerecht. Warum? Weil es in deiner Hand liegt, ob du gesegnet bist oder nicht. Es ist dein Herz, deine Entscheidung, ob du Abraham segnest. Und wenn du Abraham segnest, dann wirst du gesegnet. Aber wenn du Abraham fluchst, dann bist du verflucht. So, und jetzt sagst du, was meint, und an dieser Stelle merken wir, dass diese Verheißung eigentlich für Jesus gilt. Jesus, der Sohn Abrahams, ist letztendlich Schicksal von uns Menschen. Er entscheidet, ob wir Gesegnete sind oder nicht. Nein, du entscheidest, wie du mit ihm umgehst, ob du ein Gesegneter bist oder nicht. Entscheidest du dich für Christus, dann hast du den Segen Gottes. Entscheidest du dich dagegen, dann hast du den Segen Gottes nicht. Und die Frage ist, in wessen Hand liegt es? Und die Antwort der Bibel ist an dieser Stelle eindeutig klar. Segen und Fluch liegen in deiner Hand. Es ist deine Entscheidung. Ihr habt die Qual der Wahl. Da ist kein Mensch, nicht mal deine Ehefrau, nicht mal dein Kind, dein Vater entscheidet für dich, sondern du ganz allein entscheidest, ob du ein Gesegneter bist oder nicht. Und vielleicht sitzt du da und schaust dein Ehepaar an und du sagst, wollen wir Gesegnete sein? Bitte mach's nicht abhängig von einer anderen Person, sondern entscheide für dich selber. Und ruft die anderen hin zum Segen. Warum? Weil die Festlegung Gottes steht. Wer Abraham segnet, der ist gesegnet. Wer Jesus annimmt, der hat das Leben. Wer Jesus nicht annimmt, nicht an ihn glaubt, der hat das Leben nicht. Und wir merken, das Muster, das Gott zeichnet mit Abraham, ist dasselbe Muster, das er zeichnet in Jesus. Warum? Weil Jesus der Sohn Abrahams ist. Und Abraham ist der Vater des Glaubens. Und jetzt kommt Abraham in dieses Land und dann lesen wir 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschien, einen Altar. Wenig später an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Wenig später, da brach Abraham auf und kam und wohnte bei der Terebinte Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Und ein weiterer Vers, und baute dort dem Herrn einen Altar. Und ich lese diese Verse in der Vorbereitung. Und was spricht mich an? Abraham baute dem Herrn einen Altar. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass wir Christen sind. Ja, durch Wiedergeburt, durch unsere Entscheidung. Aber obwohl wir Christen sind, gibt es Momente, wo Gott in unser Leben hineinredet. Und wir spüren, Gott macht etwas. Letzten Sonntag hat Dr. Alan Cannon berichtet, wie er, seitdem er 14 Jahre alt ist, Christ ist, jetzt ist er aber über 40, und vor 2 Jahren spürt er, wie Gott ganz neu sein Herz erweckt. Und er kann es benennen und seitdem ist sein Leben anders. Und wenn Gott redet und Gott zu Abraham redet, dann war das nicht so am stillen Kämmerlein früh morgens, Gott redet zu Abraham, Abraham geht da raus und niemand weiß es. Sondern Abraham wollte einen sichtbaren Glauben. Abraham wollte seinen Menschen zeigen, hey ihr Leute, der Gott, dem ich nachfolge, der ist mir gerade erschienen, der hat gerade zu mir geredet. Und damit ihr es wirklich glaubt, baue ich jetzt einen Altar. Ich errichte einen sichtbaren Altar und an diesem Altar rufe ich den Namen des Herrn an und alle Diener Abrahams, all die Gefolgsleute von Abraham sahen, hey Abraham, der hatte mal wieder eine Gotteserscheinung. Gott hat mal wieder zu ihm geredet. und übertragen auf unser Leben. Ich glaube, wir brauchen solche Konferenzmomente. Wir brauchen solche Gebetsmomente. Wir brauchen solche Momente, wo wir merken, ja, ich war Christ. Aber in diesem Moment ist mein Level irgendwie, meine Beziehung zu Gott auf einen neuen Niveau gestiegen. Nicht, weil wir bessere Christen sind, sondern Gott begegnet uns. Ich möchte in meinem Leben irgendwann zurückschauen. Und ich möchte mein Buch schreiben können. Und ich glaube nicht, dass ich ein Buch schreiben werde, aber ich möchte mein Buch schreiben können und ich möchte zurückschauen. Und ich rate, dass jeder von uns diese Sehnsucht hat und viele Momente benennen können, wo Gott bei mir war, wo Gott geredet hat, wo ich sagen kann, nein, hier hat der Baal Perazim in unserer Familie einen Durchbruch gegeben. Hier ist der Yahweh Rapha eingetreten und hier hat er mich geheilt. Hier hat er mich persönlich irgendwie so getotcht, dass ich nicht mehr so bin wie früher. Wir sind nicht in einem langweiligen Marathon unterwegs. Das ist nicht Christsein. Ja, Christsein ist ein Marathon, aber der ist hochgradig interessant. Und Gott tritt unser Leben und wir haben solche Gottesmomente. Und ich lade uns ein, wenn wir solche Gottesmomente haben, dass wir die sichtbar machen, dass die Menschen um uns herum mitbekommen, hey, der Tommy oder wer auch immer, dem ist Gott begegnet. Vielleicht liest du die Bibel. Und wisst ihr, ich meine damit gar nicht so Hokuspokus. Bei mir ist es ganz oft, ich lese die Bibel. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich was gelesen. Das hat mich so dermaßen berührt. Ich lese nur die Bibel, genauso wie du. Und ich kann sagen, Gott, ich sehe dich jetzt anders. Warum? Weil du so viele Namen hast und alle Namen offenbaren deine Art, wer du bist. Und jetzt habe ich einen weiteren Namen, zu dem habe ich einen Zugang. Den wusste ich vielleicht vorher schon, aber jetzt habe ich einen Zugang dazu. Gott, danke dafür. Und Abraham baut für Gott einen Altar. Neutestamentlich gibt es nur einen Altar. Und das ist das Kreuz. Deswegen hat fast jede Kirche ein Kreuz. Und wenn wir kein Kreuz haben, dann bete ich doch, dass die Worte vom Kreuz in unserer Mitte stehen. Die Botschaft des Kreuzes. Denn es ist nicht dieses Kreuz, das rettet, sondern dieser Altar, wo Gott seinen Sohn, wo Jesus sich selbst hat, hingegeben für uns. Das ist der einzige Altar, den wir brauchen. Wir brauchen kein Altar aus Stein, wir brauchen keinen Tempel, wir brauchen nicht mehr ein Haus, das brauchen wir alles gar nicht. Sondern es gibt diese Botschaft vom Kreuz, dass du zu diesem Kreuz kommst und sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und an dieser Stelle möchte ich immer wieder neu zum Kreuz. Und einerseits will ich jeden Tag zum Kreuz. Ich will jeden Tag sagen, Gott, ich brauche auch heute deine Gnade. Ich will jeden Tag sagen, auch heute lebe ich von dir heraus, von deiner Fülle. Amen. Und gleichzeitig will ich solche Gottesmomente haben. Die brauchst du, die brauche ich. Und wenn ein Mann sein Buch schreibt, glaub mir, dann wird er nicht sagen, am Montag habe ich gebetet oder am Dienstag habe ich gebetet oder am Mittwoch habe ich gebetet. Das wäre das langweiligste Buch auf dieser Erde, oder? Sondern das sind konkrete Momente, Geschichten, Wunder, wo Gott zeigt, wer er ist. Lasst uns für den Herrn einen Altar bauen. Lasst uns wie Abraham zurückkommen aus Ägypten und ganz bewusst zu diesem Altar hingehen und den Namen des Herrn anrufen. Lass uns Geschichte, bewusste Geschichte mit Gott schreiben. Ich komme in die Zielgerade für heute. Ich habe gesagt, das ist eine dreigeteilte Predigt. Abraham hat viele Gottesbegegnungen. Der zweite Teil kommt in 2 Wochen. Die Zielgerade ist im Kontext von Krieg. Lot, der Neffe von Abraham und Abraham, ihre Knechte, sie hatten Streit. Nicht Abraham und Lot selber, sondern die Knechte. Warum? Segen war da, zu viel Vieh für zu wenig Land. Und Abraham ist ganz klug. Er sagt, hey, wir haben ein Problem. Wir können so nicht weiterleben. Wenn wir hier nicht agieren, dann wird aus diesem Streit Mord. Es sind zu viele für zu wenig Raum. Und Abraham ist echt großzügig und sagt, Lot, entscheid du. Du hast die Qual der Wahl. Alles steht dir zur Verfügung. Er ist großzügig, obwohl er der Leiter ist. Und Lot entscheidet sich. Und er entscheidet sich für die fruchtbare Ebene des Jordan. Für Sodom und Gomorra. Er entscheidet sich für das äußerlich Erfolgreiche, für den Reichtum dieser Welt. Und er zieht nach Sodom und fühlt sich dort wohl. Und es geht ihm gut. Aber das ist nur die eine Seite. Die eine Seite ist, er fährt einen dicken Tesla oder Mercedes S-Klasse oder was auch immer. Aber geistlich verliert er immer mehr die Nähe zu diesem Gott Abrahams. Und es ist eine Tragödie. Er passt sich immer mehr dieser Welt an und am Ende gerät er in Gefangenschaft. Warum? Der König von Sodom fällt ab von dem Großkönig. Er denkt sich, ja, ich bin selber stark genug, aber es geht nicht ganz auf. Und der König von Sodom samt die anderen werden gefangen genommen. Und irgendwann kommen die Leute zu Abraham und sagen, hey, dein Neffe Lot ist Kriegsgefangener. Und Abraham sammelt seine Knechte und er zieht in den Krieg. Und das Unglaubliche ist, Abraham ist erfolgreich. Und in diesem Moment kommt der König von Sodom, um sich zu bedanken bei Abraham, um sein Tribut dem Abraham zu geben, zu sagen, ohne dich wäre ich ein armer Schlucker, aber weil du eingegriffen bist, deswegen will ich dich segnen. Und Abraham sagt, ich brauche dein Geld nicht, behalte es. Aber bevor dieser König kommt, kommt ein anderer König. Und diese Geschichte ist sehr skurril und ich liebe sie. Ich liebe sie deswegen, weil Abraham der Vater des Glaubens ist und der Gott, der dem Abraham erschienen ist, ist derselbe Gott im Neuen Testament. Und da lesen wir, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Er war Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehntel von allem. Und Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu dem Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Ihr könnt euch schon vorstellen, was mich da angesprochen hat bei diesem Text. Eigentlich ganz, ganz viel. Ich habe die Zeit gar nicht dafür. Aber ich gebe euch einfach mal ganz kurz die Nuggets. Dieser Melchisedek, er heißt König der Gerechtigkeit. Kennt ihr einen König der Gerechtigkeit in der Bibel? Sein Name ist Jesus. Das ist ein Hoheitstitel von ihm. Er ist der König der Gerechtigkeit, der Melchisedek. Kennt ihr den Friedenfürst, den König des Friedens? Sein Name ist Jesus. Und dieser Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit und er regiert über Salem, er regiert über den Frieden. Und ich will dir sagen, wenn du in deinem Leben keinen Jesus hast, dann hast du keinen Frieden, keinen Frieden mit Gott. Es gibt aber einen, der regiert über den Frieden, weil er der Friedefürst ist und das ist Jesus. Und dieser Melchisedek begegnet diesem Abraham und die Bibel sagt, gemäß dem Hebräerbrief im Neuen Testament, dass der Segnende größer ist als der Gesegnete. Nun, wer war Abraham? Abraham war eigentlich die Lichtgestalt, die geistliche Lichtgestalt seiner Zeit. Und was wir von Abraham gehört haben ist, wow. Ich meine, in Abraham sollen alle gesegnet werden. Viel größer als Abraham konntest du eigentlich nicht sein. Menschlich gesehen geht das nicht. Aber es gibt einen, der ist größer als Abraham, nämlich dieser Melchisedek. Und er segnet diesen Abraham. Und er spricht Worte über ihn aus. Und die Worte, gesegnet sei Abraham, von wem? Von dem El Elyon, von dem Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer von Himmel und Erde. Und Abraham hört diese Worte und er spricht es aus gegenüber diesem heidnischen König. Ja, ich glaube an diesen El Elyon, dem Allmächtigen, dem Überallmächtigen, dem Besitzer von Himmel und Erde. Unser Gott ist nicht irgendein kleiner Flaschengeist. Wir glauben nicht an Jesus und wir glauben nicht an einen Gott von ganz vielen, sondern wir glauben an den El Elyon. Und dieser Name bezeichnet, dass er der Einzige ist, dass er erhaben ist, dass er über allen anderen steht, dass im Vergleich zu all den menschlichen Vorstellungen von Göttern er der einzig wahre Gott ist. Er ist der El Elyon. Alle anderen sind Fantasien von uns Menschen, Projektionen von unseren Vorstellungen über irgendwelche Götter. Die Griechen hatten, die Römer hatten, die Heiden und so weiter. Nein, aber es gibt einen wahren Gott. Und dieser wahre Gott begegnet uns. Er ist der El Elyon. Und es bleibt nicht dabei, sondern er ist der Besitzer, der Eigentümer von Himmel und Erde. Wusstest du, dass Gott nicht nur Schöpfer ist, sondern dass alles, was du siehst, Gott gehört? Dass dein Leben ihm gehört? Wir reden und manchmal so, ja, will ich mich für Gott entscheiden oder nicht? Und wir tun so, als ob es nur wir sind. Aber eigentlich gehören wir Gott. Eigentlich gehört die ganze Erde Gott. Die Erde ist Gottes und alles, was darin ist. Und dieser Name wird gebraucht. Und an dieser Stelle nehme ich uns ein bisschen mit hinein, ein paar Bibelverse. Im Alten wie auch im Neuen Testament. Also El Elyon drückt die Erhabenheit des Gottes Israels aus. Der Allerhöchste steht im Gegensatz zu den heidnischen Göttern und Götzen. Er ist der Schöpfer aller Dinge und allen Lebens, der Lenker der Geschichte, welcher alles zum Heil deren führen wird, die ihn lieben. Psalm 50, Vers 15, vielleicht kennt ihr den. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten, dem El Elyon, deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Wisst ihr, und diesen Vers zitieren wir ganz oft und meinen Jesus damit und sagen, wenn du in der Stunde der Not bist, dann rufe Gott an und er wird dich erretten, er wird dich preisen. Der Name, der dort bezeichnet ist, ist dieser El Elyon. Er ist der Überhoche. Höher geht's gar nicht. So die Superlative der Superlativen, das ist er. Oder Paulus spricht in Apostelgeschichte 17, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, der selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Dieser El Elyon, von Melchisedek als solcher bezeichnet, von Abraham als solcher bezeichnet, ist niemand anders als unser Gott. Gott hat viele Namen und all diese Namen drücken etwas von seiner Art, von seinem Wesen, von seinem Sein aus. Er ist Yahweh Rapha, der Gott, der heilt. Er ist der Baal Perazim, der Gott der Durchbrüche. Er ist der El Elyon, er ist über allen. Und vielleicht hast du so Angst vor so vielen Dingen, dann will ich dir zurufen, es gibt einen Gott, der höher ist. In meinem und auch in deinem Leben. Und Abraham lässt sich segnen von diesem Melchisedek. Und die Frage ist, wer ist dieser Melchisedek? Und jetzt können wir Ausschlussverfahren eingehen. Das können wir gerne machen, weil die Schrift es uns nicht sagt. Selbst der Schreiber des Hebräerbriefs redet ganz viel und er sagt es am Ende nicht. Aber was der Schreiber uns sagt ist, dieser Melchisedek hat keinen Vater und keine Mutter. Welcher Mensch hat keinen Vater und keine Mutter? Er ist Priester Gottes in Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist der Priester Gottes und ich überlege mir, welchen Priester Gottes gibt es da? Und die Antwort ist immer dieselbe. Und damit es noch klarer wird, er kommt und er reicht etwas da, nämlich Brot und Wein. Und ich denke mir, es gab einen, der Brot und Wein uns da gereicht hat. Das werden wir jetzt gleich feiern, das Abendmahl. Und dieser eine sagt, nehmt und esst dieses mein Leib für euch gebrochen, dieses mein Blut für euch vergossen. Symbolisch ist es da. Und was tut Abraham? Statt dass Abraham das Geld vom König von Sodom bekommt, das er nicht haben will, gibt dir den Zehntel ab an diesen Melchisedek. Und ich will dir sagen, wenn es um Geld geht, dann geht es um Herrschaft. Die Frage ist, wer ist der Herr in deinem Leben? Und bei ganz vielen Christen ist immer noch das Geld der Herr. Und Abraham lehrt mich, dass es etwas gibt, wo ich es abgeben darf. Nämlich an den wahren El Elyon, an den Allmächtigen. Wir werden in einigen Wochen über Geld reden. Und ich will dir sagen, Geld ist von Gott gegeben, damit du ihm dienen kannst damit. Er bereichert dich, er beschenkt dich, damit du ihm dienen kannst. Und das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich denke, das Bild ist irgendwo klar. Und Abraham wird gesegnet. Halleluja. Und an dieser Stelle, Pastor Sam, kannst du mir kurz die Bibel da reichen? Lade ich uns ein, dass wir einfach mal aufstehen dort, wo wir sind. Denn wir wollen genau das tun, was der Melchisedek tat, als er Abraham gesegnet hat. Was hat er getan? Er brachte Wein und er brachte Brot und er gab es ihm. Und Abraham nahm, die Bibel sagt nicht, er nahm und er aß, das lesen wir im Neuen Testament, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau das getan hat. Alles andere macht, glaube ich, relativ wenig Sinn. So, und Jesus setzt genau dieses Abendmahl ein. Es ist nicht Brot, sondern es ist sein Opfer. Und wenn wir an das Abendmahl denken oder wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir genau das, was Abraham tat, als er ein Altar errichtete, dass wir zu diesem Altar gehen und sagen, Jesus, du bist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Du bist der Besitzer von Himmel und Erde, aber du bist auch mein persönlicher Sündenbock. Du hast dein Leben gelassen, damit ich leben darf. Und Paulus spricht genau in diesen Versen, ich lebe sie vor, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten worden war, nahm das Brot, dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und auch von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir haben hier Tische vorbereitet. Wir wollen jetzt gemeinsam das Mahl nehmen. Nicht magisch, Aber wir gehen zu diesem Altar, zu diesem Kreuz und sagen, dieses Blut, und es ist nicht Blut, es ist Traubensaft, dieser Traubensaft symbolisiert das Blut für ihn, vergossen von ihm für uns. Sein Blut für uns vergossen, sein Leib für uns gebrochen. Halleluja. Ich bete und dann lade ich euch ein, an einen dieser Tische einfach zu gehen und macht es so, wie ihr es auch machen wollt. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du Jesus bist, dass kein Name über deinen Namen steht. Du bist der Name über allen Namen. Und in diesem Namen ist Rettung, in diesem Namen ist Heilung, in diesem Namen ist Freiheit. Gott, danke dafür. Gott, und ich danke dir, dass du dieser Gott Abrahams bist. Du hast dich nicht verändert. Und so, wie du den Abraham gesegnet hast und ihn zum Segen gesetzt hast, damit er für andere ein Segen ist, so hast du uns gesegnet und gesetzt zum Segen, damit wir ein Geschenk Gottes für andere Menschen sind. Gott, und ich danke dir, dass wir jetzt zu diesem Tisch des Herrn gehen dürfen und von diesem Leib nehmen dürfen. Und es ist eigentlich ein Leib, der für uns gebrochen ist. Ein Kelch, in dem wir an dein Opfer denken, sein Blut für uns vergossen. Gott, danke dafür. Halleluja.